Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Der Bundestag hat heute neue Regeln zur Organspende beschlossen. Die sind aber gar nicht so anders als bisher. Auch in Zukunft müssen die Deutschen ihre Bereitschaft zur Organspende aktiv erklären. Sie sollen aber öfter danach gefragt werden, zum Beispiel auf dem Amt, wenn sie einen neuen Ausweis beantragen. Die sogenannte Widerspruchsregelung, wonach jeder Bürger erstmal als Organspender gilt, sofern er nicht aktiv widerspricht, fiel bei den Abgeordneten durch. Fakt ist, in Deutschland gibt es bislang viel zu wenige potenzielle Organspender. Das hat sicher verschiedene Gründe. Bei manchen ist es vielleicht auch noch die Erinnerung an den Organspendeskandal, der 2012 ans Licht kam. Damals hatten viele Ärzte ihre Patienten auf dem Papier kränker gemacht, als sie es tatsächlich waren, um ihnen schneller zu einem benötigten Organ zu verhelfen. Die Zahl der Organspenden ist daraufhin erstmal drastisch eingebrochen. Meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske hat sich intensiv mit dem Skandal von damals beschäftigt. Ich habe sie gefragt, ob solche Betrügereien heute auch noch möglich wären.
Also das ist eine Frage, die ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, in der Form, wie das damals passiert ist, eher nein. Es war ja so, dass in Münster, in Göttingen, in München, in Leipzig, also wirklich an vielen verschiedenen Krankenhäusern überall in Deutschland diese Fälle von Wartelistenmanipulation aufgetreten sind. Und das lag damals unter anderem auch daran, dass einfach diese Krankenhäuser relativ wenig kontrolliert wurden. Das war so, ein Krankenhaus wurde nur kontrolliert, wenn es schon einen Verdacht gab. Wenn also beispielsweise ein Mitarbeiter aus dem Krankenhaus gesagt hat, ich glaube, da ist was schief, ich glaube, da wird Betrug betrieben. Und jetzt kann man sich vorstellen, das ist natürlich relativ selten der Fall gewesen. Und ja, so konnte es auch dann dazu kommen.
Aber wie funktionierte das denn genau? Wie werden Patienten auf dem Papier kränker gemacht, als sie es tatsächlich sind?
Dazu muss man erstmal verstehen, wie dieses System der Organvergabe funktioniert. Also bei bestimmten Organen, zum Beispiel bei Lebern, da trat das damals besonders häufig auf, die werden danach vergeben, wie dringend sie jemand braucht. Das heißt, der Patient, der auf der Warteliste ganz oben steht, ist derjenige, der am allerdringendsten ein Organ braucht. So, und jetzt haben die Ärzte ihre Patienten kränker gemacht, als sie eigentlich waren, indem sie beispielsweise gesagt haben, mein Patient bekommt schon seit ein paar Monaten zweimal die Woche Dialyse. Oder mein Patient kann seit 3 Wochen nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Das waren dann Anzeichen dafür, dass es diesen Patienten eben sehr schlecht ging. Und tatsächlich ging es denen aber eben gar nicht so schlecht. Tatsächlich sind die dann jeden Tag spazieren gegangen oder haben gar nicht so viel oder noch nicht so lange Dialyse bekommen.
Was waren denn die Motive für diesen Betrug? Haben sich die Ärzte dadurch bereichert? Konnte man sich ein Organ mit Geld erkaufen?
Also das größte Problem damals waren wohl die Boni. Das heißt, ein Mediziner hat, wenn das in seinem Arbeitsvertrag so vereinbart war, für jede Transplantation, die er durchgeführt hat, eine bestimmte Bonuszahlung bekommen. Ja, und so war das natürlich lukrativ für manche Ärzte. Und je häufiger die transplantiert haben, desto reicher sind die geworden. Und diese Boni, die gibt es tatsächlich heute in der Form auch nicht mehr. Dafür hat die Bundesärztekammer nach dem Skandal gesorgt.
Und welche Konsequenzen wurden dann aus diesem Skandal gezogen?
Also zum einen gibt es heute externe Kontrolleure von der Bundesärztekammer. Das heißt, alle 3 Jahre werden die Transplantationszentren stichprobenartig überprüft. Da geht dann ein Team aus Medizinern und Juristen in die Kliniken. Die gucken sich die Protokolle an. Die gucken also beispielsweise, wie oft hat denn dieser Patient Dialyse bekommen? Was steht da zu seiner Bewegungsfähigkeit oder zu seinem Gesundheitszustand? Ansonsten, und die belassen es nicht dabei, dass die sich einfach diese Protokolle angucken. Das hat mir ein Kontrolleur, der Jurist Thorsten Ferrell von der Uni Bonn, auch so erzählt. Sondern der fragt dann auch beim Pflegepersonal nach. Das heißt, der fragt danach, was war denn mit diesem Patient? Wie oft steht er denn auf und so? Und da, sagt er, fällt tatsächlich dann auch immer wieder auf, dass manche Patienten auch heute noch kränker gemacht werden, als sie sind. Allerdings, das ist eben nicht mehr so häufig der Fall und es fliegt eben auch eher auf, weil ja, damit es nicht auffliegen würde, müssten tatsächlich ja schon sich Pflegepersonal und Ärzte alle zusammentun und das ist eben dann doch nicht so wahrscheinlich.
Und wie beurteilen Sie das jetzt aus heutiger Sicht? Reichen diese Verschärfungen? Sind sie wirksam?
Ich würde sagen, es hat sich schon einiges getan. Also allein zum Beispiel, dass es diese Boni eben nicht mehr gibt und dadurch weniger Anreiz, sich persönlich zu bereichern. Damit ist, denke ich, schon viel getan. Und auf der anderen Seite haben die Kontrollen natürlich auch eine Abschreckungsfunktion. Die sind zwar stichprobenartig und alle 3 Jahre, das sind natürlich keine umfassenden Kontrollen, das ist schon so. Aber wenn ich als Arzt weiß, es gibt jetzt die reelle Gefahr, dass ich damit auffliege, dann denke ich schon, dass das auch einen Bewusstseinswandel herbeiführt.
Und in dem Skandal damals, ist dafür eigentlich jemand verurteilt worden? Gab es Strafen?
Also der Göttinger Arzt, bei dem der Fall damals seinen Ausgang genommen hat, der ist freigesprochen worden vom Vorwurf des versuchten Totschlags. Inzwischen gibt es einen neuen Straftatbestand, der ist eben auch im Zuge dieses Skandals eingeführt worden. Das heißt, heute ist die reine Wartelistenmanipulation unter Strafe gestellt. Wenn der das heute machen würde, dann hätte der Fall wahrscheinlich einen anderen Ausgang gehabt. Damals aber ging das nicht und der Göttinger Arzt, der zu Unrecht 1 Jahr lang in Untersuchungshaft saß, der hat jetzt vor ein paar Monaten Schadensersatz zugesprochen bekommen in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Das muss jetzt das Land Niedersachsen zahlen, weil er glaubhaft machen konnte, dass er anderenfalls eine Arbeitsstelle in Jordanien hätte antreten können und dafür eben ja ein hohes Gehalt bezogen hätte, was er durch die Untersuchungshaft nicht beziehen konnte.